Und heute soll es weitergehen im Buch Jona mit Kapitel 3. Bei Kapitel 1 hieß unser Thema Ungehorsam, bis der Fisch kommt. Bei Kapitel 2 dann Umkehr zwischen rein in den Fisch und raus aus dem Fisch. Und heute betrachten wir das zentrale Kapitel 3 mit dem Thema Entscheidung von Predigt, Buße und Glaube. Kapitel 2 endete ja mit Vers 11 kurz und bündig, und der Herr sprach zu dem Fisch und er spie Jona aus ans Land. Und wir lesen jetzt Jona 3, es sind 10 Verse. Und es geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona: Mach dich auf, geh in die große Stadt Ninive und predige ihr, was ich dir sage. Da machte sich Jona auf und ging hin nach Ninive, wie der Herr gesagt hatte. Ninive aber war eine große Stadt vor Gott, 3 Tagereisen groß. Und als Jona anfing, in die Stadt hineinzugehen und eine Tagereise weit gekommen war, predigte er und sprach: Es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und ließen ein Fasten ausrufen und zogen alle, groß und klein, den Sack zur Buße an. Und als das vor den König von Ninive kam, stand er auf von seinem Thron und legte seinen Purpur ab und hüllte sich in den Sack und setzte sich in die Asche und ließ ausrufen und sagen in Ninive als Befehl des Königs und seiner Gewaltigen: Es sollen weder Mensch noch Vieh, weder Rinder noch Schafe Nahrung zu sich nehmen, und man soll sie nicht weiden noch Wasser trinken lassen. Und sie sollen sich in den Sack hüllen, Menschen und Vieh, und zu Gott rufen mit Macht. Und ein jeder bekehre sich von seinem bösen Wege und vom Frevel seiner Hände. Wer weiß, vielleicht lässt Gott es sich gereuen und wendet sich ab von seinem grimmigen Zorn, dass wir nicht verderben. Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie sich bekehrten von ihrem bösen Wege, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und tat's nicht. Für die Betrachtung unseres Predigttextes bieten sich ziemlich offensichtlich 3 Punkte an. Erstens Jona, die Predigt nach der Buße. Zweitens Ninive, die Buße nach der Predigt, und drittens Gott, das Erbarmen nach der Buße. Zum ersten Jona, die Predigt nach der Buße, die Verse 1 bis 3. Es ist fast so, als ob das Jona-Buch hier neu beginnt. Der erste Vers von Kapitel 3 ist nahezu identisch mit dem ersten Vers von Kapitel 1. Und bei negativer Betrachtung kann man sagen: Jona, du hättest dir und manch anderem viel ersparen können, abgesehen auch vom Zeitverlust, wenn du gleich gehorsam gewesen wärst, wenn er nicht in seinem Leben falsch abgebogen wäre. Und wenn wir an unser eigenes Leben denken, finden wir vermutlich alle etwas, wo wir das auch uns selbst haben sagen müssen. Und bei positiver Betrachtung kann man sagen: Gott, du bist wirklich ein geduldiger und barmherziger Vater, dass du Jona und allen deinen Kindern immer wieder einen wirklichen Neuanfang schenkst. Eine neue Chance, eine erneute Beauftragung, neues Vertrauen, neues Anvertrauen. Und das ist doch oft die Sehnsucht im Leben eines Menschen, wenn man einen Fehler erkannt hat. Aber leider haben wir nach einem Versagen bei anderen Menschen, vor allem gerne bei Chefs, einen Makel. Weißt noch, da und da hast du doch versagt. Und selbst schleppen wir das Versagen auch im Hinterkopf mit uns rum. Und wie viel anders ist da unser Vater im Himmel und wie viel vergebender und barmherziger und vor allem auch entlastender. Buße ist bei ihm immer ein Neuanfang, wie ein neuer Tag, wie ein neues Leben. In Apostelgeschichte 11, Vers 18, als Petrus seine neue Erkenntnis von Gott über Juden und die Heiden den gläubig gewordenen Juden erklärt hatte, heißt es: Als sie das hörten, schwiegen sie still und lobten Gott und sprachen: So hat Gott auch den Heiden die Umkehr gegeben, die zum Leben führt. Also da wird deutlich, Umkehr zu Gott, Buße, ist das Tor zum neuen Leben, das dann auch Gott gibt. Der einzige Unterschied im hebräischen Urtext zwischen 1 Vers 1 und 3 Vers 1 ist ein Wörtchen, das bei uns mit zum zweiten Mal übersetzt ist. Damit zeigt uns Gottes Wort, vergeben bedeutet nicht vergessen oder gar verschweigen. Da sind wir wohl oft zu schnell dabei zu sagen, Gott hat das vergessen oder Gott verschweigt das. Und hinzu kommt ja, dass man manche Folge der Sünde leider nicht vergessen oder verschweigen kann. Denken wir an vergangene falsche Beziehungen, bei manchmal auch an uneheliche Kinder, an finanzielle Folgen von Habsucht oder anderer Sünde, an körperliche Schäden aufgrund eines sündigen Lebenswandels. Vergebung kann deshalb nie der Versuch sein, dass wir die sündige Vergangenheit aus dem Gedächtnis streichen können oder dass wir sie durch Verschweigen bewältigen. Vergebung heißt vielmehr, dass die Vergangenheit dadurch bewältigt wird, dass wir sie als Last bei Gott abladen und er sie ganz vergeben hat. Echte Vergebung kann der Vergangenheit ins Gesicht sehen. Die ewigen Folgen der Sünde sind getilgt und Gott sagt zum zweiten Mal, manchmal sagt er es auch zum dritten Mal oder sogar noch öfters, fange ich neu mit dir an, gebe dir erneut den Auftrag und helfe dir. Zum zweiten Mal, mehr will Gott nicht sagen. Unser Herr will nicht niederdrücken, alles wieder neu ausbreiten. Im Gegensatz zum Fürst dieser Welt, der die Vergangenheit immer wieder niederschmetternd hervorholen will. Und im Glauben wachsen heißt auch hier, von uns selbst und von den teuflischen Einflüsterungen wegzusehen und wegzuhören und aufsehen zum Herrn, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, laut Hebräer 12, Vers 2. Und wenn wir nun die jeweils zweiten Verse von Kapitel 1 und 3 anschauen, sehen wir mehr Unterschiede, aber auch Gemeinsames. Mache dich auf, geh in die große Stadt Ninive und predige. Soweit identisch. Der zweite Teil in Kapitel 1 hieß noch, predige wider sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Nun heißt es, predige ihr, was ich dir sagen werde. In Bezug auf Jona klingt da ein gewachsenes Vertrauensverhältnis, eine bessere Kommunikationsverbindung an. Das ist ja auch etwas Allgemeingültiges. Durch tiefgehende Lebenserfahrung, gerade auch Erfahrung von Leid und von erkannten falschen Wegen und erfahrener Gnade, sind wir stärker und abhängiger mit unserem Herrn verbunden. Wir sind mehr mit Gott per Du als per Sie oder per Er. Und in Bezug auf Ninive scheint offensichtlich was angedeutet zu werden, eine Stufe der Schärfe herausgenommen zu sein. Die aufgestiegene Bosheit, die uns schon an Sodom und Gomorra erinnert hat, wird ebenso wenig wiederholt wie das Predige wieder sie. Und wenn wir nun den jeweils dritten Vers betrachten von Kapitel 1 und 3, gibt es den entscheidenden Unterschied, dass Jonas Umkehr echt war. Vielleicht hat er noch geistlichen Muskelkater gehabt. Doppelt umgekehrt heißt es nicht mehr, aber Jona machte sich auf, wollte vor dem Herrn fliehen, um dem Herrn aus den Augen zu kommen, sondern Jona machte sich auf, ging nach Ninive, wie der Herr gesagt hatte. Wir sehen bestätigt, wie beim ersten Vers schon, Gottes Wort hält sich nicht bei der Erinnerung an den wohl bis zu 1000 Kilometer langen Umweg auf. Gottes Wort sagt, jetzt stimmt die Richtung, es gibt in der Beziehung Gott und Jona keinen Widerspruch, sondern Einklang. Jetzt ist Gehorsam, nicht ungehorsam. Jona glaubt an Gott, er bringt wieder Frucht, denn bekanntlich bringt Glaube und Unglaube, sind bekanntlich an ihren Früchten zu erkennen. Wer davon redet, dem Herrn zu gehören und sich für ihn entschieden zu haben, für den gehört auch dazu, im Verhalten und Handeln die Konsequenzen zu ziehen und dem gesamten Wort des Herrn gehorsam zu leisten. Auch wenn die Aufgabe groß ist, in einer großen, protzigen Welt Gottes Wort zu reden, Gottes Sicht für diese Welt weiterzugeben. Und da sagt Gottes Wort auch hier in Vers 3b, Ninive aber war eine große Stadt vor Gott, 3 Tagereisen groß. Dass Ninive vor Gott eine große Stadt war, ist wohl am ehesten im Licht von Apostelgeschichte 17, Vers 26 zu verstehen, wo Paulus den Athenern erläutert, dass Gott aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht erschaffen hat und sie überall auf der Erde wohnen lässt und dass Gott auch festsetzt, in welchen Grenzen sie wohnen und wie lange sie bestehen. Gott steht also auch hier hinter der Geschichte der Weltstadt Ninive. Einer Weltstadt, die 3 Tagereisen groß war. Ich weiß nicht, wer von euch Städtereisen gemacht hat oder macht, zum Beispiel Rom oder Berlin, aber man kann sich dann ungefähr vorstellen, was für eine Ausdehnung die Stadt damals hatte. Und da läuft ein Jona rein. In 1. Mose 10, der sogenannten Völkertafel, erfahren wir, dass Ninive von Nimrod von Babylonien aus gegründet wurde. Nimrod war, so kann man sagen, der erste Beherrscher eines Weltreichs. Und Ninive wurde zusammen mit seinen 3 Vorstädten seit uralter Zeit immer die große Stadt genannt. 1. Mose 2 liest man das auch. Und die Besiedlung Ninives, die reicht nach Ausgrabungen und Forschungen bis etwa 5000 vor Christus zurück. Interessant, dass dort heute 2 riesige Schutthügel sind, die knapp 28 Meter hoch sind, knapp 15 Millionen Tonnen Schutt und Erde von alten Siedlungen. Und der kleinere der beiden Schutthügel trägt den arabischen Namen Nebi Yunus, zu Deutsch Prophet Jona. Die offizielle Hauptstadt von Assyrien war zwar Assur, aber viele Könige residierten ganz in Ninive oder starteten ihre Eroberungsfeldzüge von hier aus nach Westen Richtung Syrien und Kleinasien. Und besonders in religiöser Hinsicht war Ninive Assur voraus. Mit seinem Ishtar-Tempel spielte Ninive eine herausragende Rolle im religiösen Leben von ganz Assyrien. Und Stadt und Heiligtum waren schon über 1700 Jahre alt, als Jona hier jetzt nach Ninive reinkommt. Ninive war auch reich durch Eroberungen, durch Tributzahlungen, aber auch von Baukunst, Kultur und Wissen her war Ninive herausragend. Es gibt ja ganz viel zu sagen, aber zum Beispiel 100 Jahre vor Jona baute schon ein König mit mehr als 6 Holzsorten seine Gebäude. Und 100 Jahre nach Jona gab es in der ninivitischen Bibliothek Werke über Medizin, Mathematik, Geologie und Ähnliches. Und im Vorausblick noch ein paar Worte zum Ruf, zum biblischen Ruf von Ninive, vor allem im Vergleich zu Babel oder Sodom und Gomorra. Babel kennen wir vom Turmbau. Turmbau war ja der Höhepunkt der menschlichen Sündengeschichte, Erhebung auf Gottes Niveau. Und vor Berufung Abrahams und Beginn des Volkes Israels. Und dann kennen wir die babylonische Gefangenschaft, die letztlich auch ein geistliches Symbol wurde. Und Petrus nennt Babylon ja auch als Deckname für das böse Rom. Und bekanntlich ist in der Offenbarung Babylon der zusammenfassende Name für alles Widergöttliche, für alles Verführerische in religiöser und staatlich-kultureller Hinsicht. Ähnliches gilt für Sodom, ist nicht so oft erwähnt, aber vergleichbar. Neben dem Alten Testament steht hier in Offenbarung 11, Vers 8, dass es symbolisch steht als geistlicher Name für das götzendienerische Jerusalem. Aber für Ninive stellt man nichts Vergleichbares fest, eher Gegenteiliges. Ninive wurde nie ein Systemname, nie ein Symbol, sondern bleibt geschichtlicher Ort oder positiv. Steht es für einen Ort einer großen Bußbewegung in der Geschichte, sogar als großes Vorbild für Gottes Volk. Babylon einerseits und Ninive Assyrien andererseits haben aber beide Israel bzw. Juda zerstört, gefangen genommen. Und trotzdem ist der biblische Ruf so unterschiedlich. Warum? Wegen einer ganz überragenden Bußbewegung, die wir jetzt im Einzelnen betrachten. Das ist unser 2. Punkt, Ninive, die Buße nach der Predigt, die Verse 4 bis 9. Jona betritt seinen Bestimmungsort, wo er Gottes Wort reden soll. Eine Tagereise weit geht er hinein, sieht die Pracht, sieht die Größe, die Kultur. Er dringt vermutlich in die Mitte der Stadt vor. Man kann hier vermuten, dass er ins Zentrum gelangt ist, dort dann auch die Tempel der Hauptgötter von Ninive und Assyrien, Ishtar, des Gottes Nabu, sieht. Auch die königlichen Palastgebäude, die waren sicher auch beeindruckend. Und da hinein heißt es, predigte er und sprach, es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Vers 4. Hebräisch steht für das Wort untergehen, das Wort umgewendet, umgestülpt. Wenn man sich das vorstellt, wenn eine Stadt umgewendet wird, dann ist Schrott und Dreck oben und die ganzen Herrlichkeiten, vor allem die Hochbauten, nicht mehr da. Dasselbe Wort mit dem Umwenden oder Umstülpen steht in 1. Mose 19, Vers 25 bei der totalen Vernichtung von Sodom und Gomorra. Da sah man danach auch nur noch Schutt und Asche. Das Unterste wird zum Obersten. Das ist Gottes Gericht über eine Menschheit, die auch alles umgekehrt hat. Recht und Unrecht, Moral und Unmoral. Martin Luther hat 2. Petrus 2, Vers 6, wo Petrus einen Rückblick über Gottes Gericht in der Geschichte gibt, ursprünglich so übersetzt: Gott hat die Städte Sodom und Gomorra zu Asche gemacht, umgekehret und verdammt, damit ein Exempel gesetzt den Gottlosen, die hernach kommen sollen. Und in Jesaja 29 klagt ja Gott durch Jesaja, bekannte Stelle: Wie kehrt ihr alles um? Und wenn wir das alles betrachten und dann unser Land, unser Volk, unser Kontinent, dann merken wir auch die Gerichtsreife. Die wesentliche Botschaft Jonas steht hier in Vers 4, es ist entsprechend Vers 2, das, was Gott ihm vorher gesagt hat: Noch 40 Tage, dann wird Ninive umgewendet, vollständig vernichtet. Da steht die 40, die Wartezeit, die Bußzeit, die Vorbereitungs- und Nachdenkezeit. 40 Jahre Warte- und Manna-Zeit für Israel in der Wüste, 40 Tage war Mose auf dem Sinai, um das göttliche Gesetz zu empfangen. Ebenfalls 40 Tage wanderte Elia zum Sinai, nachdem ihn Gott gestärkt hatte. 40 Tage fastete Jesus vor der Versuchung durch Satan. 40 Tage vergingen zwischen Ostern und Himmelfahrt. Und was tun nun die Leute von Ninive nach dem Empfang der Botschaft? Was machen sie in diesen 40 Tagen? Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Wir überspringen vorläufig Vers 5, weil der zeitlich nach Vers 9 als Zusammenfassung einzuordnen ist. In der hebräischen Erzählweise ist es oft so, dass das Ergebnis vorangestellt und dann entfaltet wird. Und wir haben ja die chronologische Denkweise, das hilft uns besser, die Zusammenfassung an den Schluss zu stellen. In Vers 6 lesen wir, dass die Nachricht den König von Ninive erreicht hat. Wie schon betrachtet, ist der assyrische König gemeint, der zu diesem Zeitpunkt in Ninive war. Und hier ist einiges sehr bemerkenswert. A, die vollmächtige Botschaft, die der dahergelaufene Prophet ausgesprochen hat, hat voll eingeschlagen. Fast könnte man sagen, die Botschaft von der Bombe hat eingeschlagen wie eine Bombe. Das als Gottes Wort angekündigte Gericht wird vom ersten Mann im Staat zur Staatssache gemacht. Und das ist dann auch schon B, der oberste Politiker handelt jetzt. Und C, der König von Assyrien war kraft Amtes auch Religionsoberhaupt, das gibt es ja heute auch noch öfters. Er war hier der hohe Priester des Staatsgottes Assur und der wurde neben Ishtar in Ninive verehrt. Er führte sogar seine Kriege im Namen des Staatsgottes Assur und unterworfene Fürsten mussten Assur als ihren eigenen Gott anerkennen. Wir lesen das auch in 2. Könige 16 bei Ahas, König von Juda. Er unterwarf sich dem Assyrerkönig Tiglat-Pileser, ließ einen heidnischen Assur-Altar nachbauen und baute sogar den Tempel in Jerusalem dafür um. Und hier, wie erstaunlich, handelt dieses geistlich-religiöse und staatliche Oberhaupt Ninives. Er verlässt seinen Thron, er legt seinen Purpur ab, er hüllt sich stattdessen in einen Sack und setzt sich in die Asche. Wie muss ihn also persönlich die Botschaft, dass Ninive in Staub und Asche umgekehrt wird, getroffen? Wie ernst muss er sie genommen haben? Er gibt ein Beispiel für umfassende Buße, für Schuld anerkennen, öffentlich bekennen, sich tief beugen. Er krempelt nicht nur einen Ärmel hoch, um geschwind Werbung für eine Impfkampagne zu machen und sich selbst und anschließend gerade so weiterzumachen wie vorher. Nein, er räumt den Thron seines Berufs und religiösen Lebens. Stellt auch nicht nur eine Kerze in ein Fenster seines Regierungsgebäudes, um an eine politisch ausgewählte Menschengruppe zu denken. Nein, er stellt sich selbst ins Fenster. Er wird zum leuchtenden Beispiel für Buße. Statt des Gewandes eines Herrschers und Halbgottes, statt des Gewandes eines Mittlers zwischen Göttern und Menschen, hat er nur noch das Bußgewand an. Es ist das Zeichen von Trauer, für Trauer über den Zustand von Sünde und Gerichtsreife. In einer unserer großen Zeitungen unserer Region gibt es seit vielen Jahren eine Rubrik Kleider machen Leute, wo der Kleidungsstil von berühmten Zeitgenossen, Filmschauspieler und so weiter unter die Lupe genommen wird, von allerlei Promis, von Kanzlerin bis Jogi Löw. Und sie unterstreichen damit meist ihre Botschaft und ihren Stil, so wird das interpretiert. Aber von niemand hat man da jemals gelesen, dass er oder sie die Kleidung des Todgeweihten wegen der Sünden als Zeichen und Botschaft angezogen haben. Der König macht es hier und setzt sich auch noch in die Asche. Staub und Asche zeigen die Vergänglichkeit von jedem Menschen und jedem menschlichen Werk. Und für uns, was er hier tut, ist zwar heute äußerlich so nicht mehr üblich, ist auch nie für Neutestamentler vorgegeben. Aber für uns gilt zum Beispiel Johannes 4, Vers 24, dass wir im Geist und in der Wahrheit uns Gott unterwerfen und nur ihn anbeten. Und auch Römer 10, Vers 10, dass wir es mit dem Munde zusätzlich bekennen. Dass also unser Christsein, dass wir Knechte des Christus sind, auch öffentlich zu sehen ist. Und nach Matthäus 3 kommt ja, nach echter Buße kommen auch die rechtschaffenen Früchte der Buße. Mit seinen damaligen Mitteln zeigt der Oberste im Volk, dass ihn Jonas Predigt bis in Mark und Bein getroffen hat. Denn das Wort Gottes ist ja lebendig, kräftig, schneidet schärfer als jedes Schwert, Mark und Bein richtet Herz und Gedanken, so Hebräer 4, Vers 12. Und nachdem er selbst ein leuchtendes Beispiel gegeben hat, lesen wir in Vers 7. Und er ließ ausrufen und sagen in Ninive als Befehl des Königs und seiner Gewaltigen, es sollen weder Menschen noch Vieh, weder Rinder noch Schafe Nahrung zu sich nehmen und man soll sie nicht weiden noch Wasser trinken lassen. Der König unterrichtet also nun sein ganzes Ninive-Volk, sein Verantwortungsbereich. Und dazu gab er einen Befehl. Das bedeutet eine amtliche, behördliche Anordnung. Und erlassen hat diese der König zusammen mit seinen Gewaltigen, seinen Großen, steht in manchen Übersetzungen. Es gibt einen Hinweis auf die Verfassung von Assyrien. Und die Forschung hat ebenfalls festgestellt, dass der assyrische König kein absoluter Alleinherrscher war, sondern unter Mitwirkung eines Art Adel regiert hat. Im Alten Testament tauchen ab und zu Titel auf wie Rabschake oder Tartan. Zum Beispiel bei Hiskia, und die kommen auch aus diesen Kreisen. Und auf jeden Fall können wir hier sehen, dieses Ratskollegium der adeligen Mitglieder stimmt dem Erlass des Königs voll zu. Und wieder macht das uns nachdenklich und bewundernd, ja fast neidisch. Aber da denke ich, dass es auch richtig ist, wie du vorher auch gebetet hast, dass wir für unsere Regierenden beten. Wo ist heute ein Regierungskabinett zu finden? Wo sind Länderfürsten in unserer Zeit, die einen Bußruf ans Volk mit unterzeichnen, kehrt um zum Gott der Bibel? Und falls wir etwas Schwierigkeiten haben, dass Buße per Verwaltungsakt angeordnet wird, da müssen wir an Folgendes denken. Also zum einen ist der König ja immer Repräsentant und Stellvertreter des Volkes. Für die Seite Israels stand das ja genauso, wenn der König tat, was dem Herrn missfiel oder wohlgefiel, kam als Folge Fluch oder Segen über das ganze Volk. Und in aller Zuspitzung ist doch letztlich dieser biblische Stellvertretergedanke bei Jesus im Neuen Testament zu finden. Jedem Gläubigen, jedem echten Angehörigen seines Volkes wird angerechnet, was der König aller Könige Jesus getan und erworben hat. Das hat Paulus so wunderbar formuliert in 1. Korinther 1, Vers 30, Christus Jesus ist uns von Gott gemacht zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Zum Zweiten, in Ninive war der König, wie schon erwähnt, eine Art Hohepriester und Mittler zwischen Gott und Menschen, beziehungsweise Göttern und Menschen. Und zum Dritten rufen ja zu allen Zeiten Regierende über Erlasse zu einem bestimmten Verhalten auf, indirekt auch zu einer bestimmten Gesinnung. Das ist überall ähnlich. Und deshalb können wir zusammenfassend zu diesem Erlass des Königs und seines Ratskollegiums sagen, es war keine Zwangsmaßnahme am Volk vorbei oder gegen das Volk, sondern vielmehr eine orientierunggebende Antwort auf die große Frage von allen im Anschluss an die Jona-Predigt: Was sollen wir denn tun jetzt? Ich wurde erinnert an ein Bild in unserer Zeitung von den Fridays for Future Demos, wo ein Mädchen ein Plakat hochgehalten hat, auf dem stand: Mama, auf welchem Planet soll ich morgen leben? Da weiß man nicht, ob man mehr lachen oder mehr heulen soll, aber bei den Ninive-Leuten stand ganz klar der Schrecken in den Gesichtern. Wer oder was kann uns noch helfen, wenn in 40 Tagen unser Tod kommt? Und letztlich die noch tiefer liegende Frage: Was kommt nach dem Tod, der ja jeden Tag kommen kann? Wer rettet mich vor dem ewigen Tod? In Verse 7 und 8 lesen wir einen Weg und in Vers 9 das Ziel. Zunächst der Weg. Es sind 4 Wegabschnitte zu gehen: Fasten, Kleidung der Buße, Gebet und Umkehr von bösen Wegen. Ist das was grundlegend Neues oder Unbekanntes? Fasten, Sackkleider, Gott oder Götter anrufen. Zumindest bis dahin war alles bekannt in der assyrischen und auch babylonischen Religionswelt. Fasten, Sackkleider, Gott anrufen, nichts anderes auch beim alttestamentlichen Volk Israel. Und auch heute gibt es das in so ziemlich allen Weltreligionen in irgendeiner Form. Und selbst aufgeklärte Menschen fasten auch immer wieder, zum Beispiel bei 7 Wochen ohne, und sprechen zumindest immer mal wieder von einem Büßergewand, das aber meistens die anderen anziehen sollen. Sind also letztlich alle auf demselben Weg und erreichen letztlich alle das Ziel? Schon die Betrachtung beim alttestamentlichen Volk Israel bringt uns zu einem klaren Nein. Der Unterschied zwischen Gottes Volk und den Heiden liegt zwar kaum in den äußerlich sichtbaren Gebräuchen, aber ganz klar in der Ausrichtung. Die Ausrichtung ist auf den einen wahren, eifernden Gott der Erzväter. Ich bin, der ich bin. Alle anderen Götter sind Nichtse. Und damit ist aus alttestamentlicher Sicht vor allem gemeint der eine Gott, der sich Abraham, Isaak und Jakob von sich aus offenbart hat, klar offenbart hat, der Mose die Gebote gegeben hat, auch eine Offenbarung. Und aus neutestamentlicher Sicht können wir vollumfänglich anfügen, der sich abschließend und vollkommen offenbart hat in seinem Sohn Christus Jesus. Da gibt es viele Bibelstellen dazu. Zum Beispiel Hebräer 1, Vers 2. Die Ausrichtung ist hin zum offenbarten Gott, der sich vorher aufgerichtet hat, dass wir ihn erkennen. Nicht zu toten Götzen, nicht zu Vorstellungen, nicht zu Fälschungen. Auch nicht Ausrichtung meditativ in uns hinein, kein Hineinversenken und Suchen nach dem Göttlichen in uns, im Hinduismus, Buddhismus oder in der Esoterik. Das ist der riesengroße und entscheidende Unterschied. Aber wir schauen uns trotzdem mal die 4 Wegabschnitte des Bußweges noch ein bisschen genauer an. Der erste Wegabschnitt: allgemeines, umfassendes Fasten. Fasten bei Nahrung, beim Weiden, beim Wasser. Also Grundbedürfnisse ersten Ranges im menschlichen Alltagsleben werden auf die Seite gestellt. Das ist ein Ausdruck für den Ernst, mit dem der betreffende Mensch bewusst alles Irdische auf die Seite stellt oder mindestens eine deutliche Stufe tiefer, weil eines die zentrale Lebensbestimmung ist: Gott zu suchen, ihn zu verherrlichen, ihm zu dienen, ihn wiederzuspiegeln als Ebenbild. 2. Samuel 12, Vers 16 beschreibt uns ganz kurz und prägnant den Fastensinn anhand von David in seiner Sündennot. Da heißt es: David suchte Gott und fastete. Oder derselbe David spricht im Psalm 35, Vers 13: Ich aber zog einen Sack an, tat mir Wehe mit Fasten und betete immer wieder von Herzen. Fasten ist also ein totaler Verstärker der Gottsuche, des Aufsuchens unseres Herrn, um wieder in sicherer Verbindung mit ihm zu sein. Und nochmals eine Begründung Davids aus Psalm 63, da beginnt Gott, du bist mein Gott, den ich suche, es dürstet meine Seele nach dir. Und dann sagt er, deine Güte ist besser als Leben. Und Jesus stellt ja auch in seiner Bergpredigt beim Thema Schätze sammeln und Sorgen die entscheidende Frage, ist nicht das Leben mehr als die Nahrung? Was hier ein bisschen schräg anmutet, ist die Einbeziehung der Tiere, selbst beim Sackkleider anziehen. Aber es erinnert an Römer 8, Vers 22, dass die ganze Schöpfung mitleidet und sich nach Erlösung sehnt. Das merkt man besonders an den Haustieren. Es erinnert auch an den Noah-Bund. Ich habe das hier auch erstmal wieder so neu bewusst gelesen. 1. Mose 9, Vers 9 bis 11, wo Gott ganz explizit das lebendige Getier bei euch in seinen Bund mit einschließt, in sein Bundesversprechen. Und ein bisschen wird man auch an die alte schwäbisch-pietistische Weisheit erinnert, wenn der Bauer zum Glauben kommt, merkt es als erstes das Viech im Stall. Wegabschnitt 2, Kleidung der Buße, haben wir in Vers 6 schon beim König abgehandelt. Nun soll jeder vom Volk zeigen, herrschaftliche oder Priesterkleidung ist keines Menschen würdig. Gott ist der Herr und sein Messias ist der einzige Mittler. Wegabschnitt 3 ist das Gebet. Im Erlass in der Handlungsanweisung des Königs und seiner Regierung steht, zu Gott rufen mit Macht. Zunächst mal, zu welchem Gott? Im Hebräischen steht hier und auch im Folgevers Elohim. Also es ist schon der Gott der Bibel gemeint. Wenn Jonas selbst mit Gott redet, steht Jahwe. Und Elohim wird in der Regel immer dort benutzt, wo es um Gott als den Schöpfer geht. Und vor allem auch, wo ein Israelit, einem Nicht-Israeliten etwas von dem allein wahren Gott sagt. Es geht um Gott, den Schöpfer aller Menschen, aller Kreaturen, dem Herrn über Leben und Tod. Und nun soll dieses Rufen und Beten mit Macht, mit Gewalt sein. Hier haben wir einen Vorteil, wir sind Schwaben und im Schwäbischen weiß man, wenn man was mit aller Gewalt will. Es geht ja um Leben und Tod, um Gesundung von tödlicher Krankheit. Wir werden erinnert an andere Begebenheiten in der Bibel, wo mit aller Gewalt Menschen etwas wollten, gar nicht mehr anders konnten. 1. Mose 32, an Jakobs Ringen und Kämpfen und sein, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Oder Matthäus 7 und Parallelstelle, die kananäische Frau, die nicht locker lässt, das Heilen und Heil Jesu, auch den Heiden, angesehen wie Hunde unter dem Tisch, zugute kommen. Oder Jesu Gleichnisse, Lukas 11 und Lukas 18, vom bittenden Freund, von der Witwe mit dem ungerechten Richter, wo Jesus sogar dieses Bitten mit aller Gewalt mit der Verheißung des Erhörtwerdens verbindet. Und manche kennen vielleicht das Abendlied, kommt Ihnen in den Sinn, Abend ward, bald kommt die Nacht. Da hat der Dichter Rudolf Alexander Schröder es aus diesem Grund gewagt, 1942, also in einer ganz dunklen Zeit, folgenden dritten Vers zu schreiben. Jesus Christ, mein Hort und Halt, dein gedenk ich nun, tu mit Bitten dir Gewalt, bleib bei meinem Ruhen. Wenn dein Aug auf meinem wacht, wenn dein Trost mir frommt, weiß ich, dass auf gute Nacht guter Morgen kommt. So ist der Vers danach. Und für uns persönlich bleibt die Anfrage, wollen auch wir mit aller Gewalt wieder mit Gott ins Reine kommen und im Reinen bleiben. Da sind wir beim vierten Wegabschnitt, Umkehr von bösen Wegen. Ein jeder bekehre sich von seinem bösen Wege und vom Frevel seiner Hände. Höchst erstaunlich, so ein Wortlaut im Erlass des Königs. Ein jeder, also der König, jedes Regierungsmitglied, jede einzelne Person des Volkes, ob jung, alt, Mann, Frau, berühmt oder unbekannt. Jeder muss umkehren. Es ist ein göttliches Muss. völliges Abwenden von allem Falschen bedeutet eine Abwendung, ganze Abwendung vom alten Leben. Kein Zurück, keine Rückfahrkarte, kein Hintertürchen. Und jeder von uns ist bestimmt schon mal Bahn gefahren. Niemand kann gleichzeitig im richtigen und im falschen Zug sitzen. Aber auf dem Lebensweg, da versuchen wir das manchmal. Und deswegen trifft das die Ninivehler und auch uns ganz tief. Auf Gott kann man sich nur ganz ausrichten, nicht teilweise, nicht halb, auch nicht 97%ig. Entweder neue Kreatur oder alte. Es wird hier auch nicht lange definiert oder als Anlage eine Vorschriftensammlung mitgesandt, was als böse gilt und was noch erlaubt ist. Der König, der Erlassgeber, setzt voraus, dass jedem seine falschen bösen Wege bekannt sind, ebenso der Frevel seiner Hände. Und da hat er doch recht. Und offensichtlich hat er von dem Elohim auch die Überzeugung, dass in seinem Licht jeder Einzelne das Böse und Frevlerische im Leben erkennt. Frevel steht für was Schändliches, was Verwerfliches tun, vor allem auch in geistlicher Hinsicht. Und ganz sicher geht der König von sich selber aus. Das tut ja der Mensch immer. Und hier ist es besonders wichtig. Er sieht seine eigene Schuld, gerade auch in seiner Position. Von den Assyrern ist, wie schon erwähnt, vieles erforscht und manches auch in der Bibel nachzulesen. Ganz direkt, die Assyrer waren in Kriegsführung, Beutezügen und Umgang mit Besiegten regelrecht bestialisch. Ich möchte das gar nicht aufzählen, was ich da alles gefunden habe in der Vorbereitung. Und falls jemand überlebt hat, wurden sie familiär auseinandergerissen, umgesiedelt, vermischt, durch Steuern und Frondienste ausgebeutet und Trunksucht, lasterhaftes Leben mit jeder Perversion war normal. In Ninive war überall Sodom und Gomorra. Und nun hat der König erkannt, nur Totalumkehr kann noch eine Wende bringen. Und wie oft bleiben Menschen, vielleicht auch wir, beim dritten Wegabschnitt stehen? Fasten, ja, Bußhaltung, ja, Gebet, selbst sogar mit Macht und Gewalt, auch noch da. Aber es bleibt dann ganz oder teilweise beim alten Leben. Der König von Ninive ist dagegen eher bei David, der in seinem bekannten Bußpsalm 51 unter anderem betet, und gib mir einen neuen, beständigen, gewissen Geist. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe, mit einem willigen Geist rüste mich aus. Oder Psalm 139, und siehe, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Weg. Das belegt ja wieder, böse Wege sind das Gegenstück zum einen ewigen Weg. Zwischen diesen Wegen gibt es keine Schnittmenge, keine Kompromisse. Und der König ist auch auf der Jesuslinie. Johannes 5, Vers 14 und 8, Vers 11 sagt Jesus beim einen zum geheilten Kranken vom Teich Bethesda und an anderer Stelle zur Ehebrecherin, nachdem er sie nicht verdammt hat, gehe hin, sündige hinfort nicht mehr. Der König macht das alles mit einem Ziel, Vers 9, wer weiß, vielleicht lässt Gott es sich gereuen und wendet sich ab von seinem grimmigen Zorn, dass wir nicht verderben. Er weiß um Gerechtigkeit und Macht, Zorn und Gericht des einzig wahren Gottes. Der König und seine Leute von Ninive haben von ganzem Herzen, ganzer Seele und allem vorhandenen Verstand das einzige Mittel angewendet, das verlorene Sünder haben. Und dasselbe hat ja Jona in Kapitel 2 getan. Sie kehrten sich ab von ihrer sündigen Gesinnung, von ihrem Handeln und Wandeln, und begaben sich ganz in die Hand des allmächtigen Gottes. Sie setzten ihr Leben ganz auf Gottes bewegen lassen. Das steht für nichts anderes als auf Begnadigung, auf Barmherzigkeit. Angesichts ihrer Schuld, unserer Schuld, ist Gnade der einzige Weg. Und wie schon erwähnt, ist hier nach unserer zeitlichen Denkweise die Zusammenfassung von Vers 5 zu nennen. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott, ließen ein Fasten ausrufen, zogen alle Groß und Klein den Sack zur Buße an. Innerlich und äußerlich ziehen alle mit dem König mit. Groß und Klein ist hier weniger zentimetermäßig gemeint, sondern von den Bekannten und Berühmten bis zu den Geringen, die keiner kennt, der Ninive-Gesellschaft. Es geschieht nicht nur Buße, sondern eine wirkliche, echte Erweckung. Die geschieht ja immer dann und nur dann, wenn die große Sündenerkenntnis da ist. sie glaubten an Gott. Das im Hebräischen verwendete Wort, habe ich nachgelesen, hat dieselbe Wurzel wie das Amen. Sie haben also zu Gott Ja und Amen gesagt. Das heißt, sich an ihn geklebt in Vertrauen und Hingabe. Nichts anderes heißt ja Glaube. Also die Leute von Ninive haben Jona geglaubt, dem Prediger, dass er Gottes Wort gepredigt hat. Und so kam ihr Glaube aus der Predigt, die Predigt von Jona kam aus dem Wort Gottes. Und das heißt, der Glaube war echt. Er hat sich auch als echt erwiesen. Und seit Vers 5 ist der Name Jona eigentlich nicht mehr aufgetaucht. Man kann auch davon ausgehen, dass er im Erlass nicht mehr aufgetaucht ist. Der Prediger Jona hat ihnen Gottes Wort ins Ohr gelegt. Weiter, das hat Luther auch immer wieder betont, kommt ein Prediger nie. Aber Gott kam in ihr Herz, weil sie ihr Herz öffneten. Gott, Jesus, ist bekanntlich der Anfänger des Glaubens, nicht der Prediger oder wir, irgendeiner von uns. Das ist der erste Erweis der Echtheit und der zweite Beleg ist auch die Tatsache, sie rechten nicht mit Gott, sie feilschen nicht, sie versuchen nicht irgendein Werk beizutragen, das sie gerechter macht. Sie diskutieren nicht mit Gott oder über Gott. Die vier Abschnitte ihres Weges, die sie ganz gehen, zeigen, ohne jegliche Selbstgerechtigkeit oder Selbstverteidigung befehlen sie sich der Gnade des Allerhöchsten an. Und deshalb sagt Jesus zu Leuten im Neuen Testament, auch zu uns und zu den Pharisäern, den Selbstgerechten, Matthäus 12, Vers 41, die Leute von Ninive werden auftreten beim jüngsten Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen, denn sie taten Buße nach der Predigt. Und siehe, hier ist mehr als Jona. Damit sind wir beim letzten Vers, bei Gott, bei seiner Reaktion, das Erbarmen nach der Buße. Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie sich bekehrten von ihren bösen Wegen, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und tat's nicht. Zum einen zeigt dieser Vers 10, dass erst der vierte und letzte Abschnitt des Bußweges, die Umkehr, Gottes Erbarmen bewirkt. Und da erkennen wir auch, warum nur Jesus der einzige Weg zu Gott sein kann, die Hinwendung zu ihm. Gott sah ihr Tun, ihr Umkehrhandeln, ihr Umdrehen, dass sie einen anderen Weg, eine andere Richtung zu ihm hingehen. Bekenntnis mit den Lippen ist zwar auch wichtig, wie wir gesehen haben, aber die praktische Umsetzung der Umkehrentscheidung, die muss sichtbar sein. Und deswegen, wir können mit keinem Werk zu unserer Gerechtigkeit beitragen, aber Glaubenswerke müssen folgen, Umkehrwerke müssen sichtbar sein, Jakobus 1, seid Täter des Wortes, nicht Hörer allein. Oder Matthäus 7, wieder die Bergpredigt, der kluge Mann ist der, der diese meine Rede hört und tut. Die Botschaft des Propheten Jona reiht sich ja ein in die Botschaft aller Propheten. Da heißt eigentlich immer, kehrt um, ändert euer Leben, ändert euer Tun, suchet mich, so werdet ihr leben. Und Markus, das Evangelium von Markus, ich sage immer das Kompakte, das so verständlich und klar und zusammenfassend vieles ausdrückt. Markus 1, Vers 15 heißt, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Glaubt dem Evangelium. Dann wird Hoffnung erfüllt. Die Hoffnung der Ninive-Leute erfüllt sich auch. Es ist eine begründete Hoffnung. Gott lässt sich bewegen. Und was ist nun seine Bewegung? Luther übersetzt, es reute ihn. Das ist etwas missverständlich. Die Elberfelder übersetzt, ließ es sich gereuen. Ist ein bisschen vorsichtiger. Aber es ist wohl am besten, es ganz einfach mit, es tat ihm leid zu übersetzen. Weil Gott hat nichts zu bereuen. Er hat nichts getan, was er bereuen müsste. Die Berechtigung zu seinem ersten Beschluss bleibt völlig bestehen. Ninive hatte unfassbare Berge von Schuld auf sich geladen und Gottes Gerechtigkeit muss Genüge getan werden. Aber dass Gottes erster Entschluss nicht voreilig oder zu bereuen war, sieht man ja auch schon an der Bußzeit von 40 Tagen. Aber er zieht seinen Beschluss ja nicht zurück. Nein, die echt umkehrenden Leute von Ninive tun ihm leid, als er sie so umkehren sieht. Und wir sehen hier Gottes Wesen, er offenbart sich hier wieder. Er ist nicht blind oder launisch. Er hat keinen Gefallen am Tod des Menschen. Er hat ein Herz, er will unser Vater sein. Und in seinem Sohn sehen wir ja seine Liebe, seine Gnade, sein Erbarmenshandeln. Es ist allein seine Gnade. Es ist keine billige Gnade, weil sie Gott seinen Sohn gekostet hat. Und es ist auch keinesfalls eine Allerweltsgnade, als ob es, so hat es Voltaire mal, der große Spötter, formuliert, es ja Gottes Geschäft sei zu vergeben. Nein, allein Gottes Gnade. Es zeigt auch der letzte Teil von Vers 10, das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, oder wörtlich heißt es eigentlich, das Unheil, das er an ihnen nach seinem Wort vollziehen wollte. Also kein Zweifel, und das wissen wir uns so deutlich sagen lassen und auch anderen so deutlich sagen, das Gericht wird vollzogen, wenn Buße ausbleibt. Es gibt den zukünftigen Zorn Gottes und das ewige Feuer. Markus 9 oder 1. Thessalonicher 1 lesen wir das. Und ein Beleg ist auch die Geschichte Ninives, wie sie weitergeht. Die Buße war durchaus einige Generationen da, die Auswirkungen. Aber mit dem jahrelangen, jahrzehntelangen Aufstieg in der Welt kam dann doch das alte Leben zurück. Und circa 150 Jahre später gingen Assyrien und Ninive unter, übrigens auch nach Ankündigung von Gottes Prophet Nahum. Nahum 1, Vers 1 und 11, kann man das nachlesen. Und dennoch bleibt eins, der Name Ninive steht als Anreiz für Umkehr und für das Verhindern, für das Ausbleiben des Gerichts. Als Anschauungsbeispiel für Israel und auch für unser Heilszeitalter. Und bestimmt sehen wir Leute von Ninive in der Ewigkeit wieder. Und damit sind wir am Ende unseres dritten Kapitels mit den drei interessanten Blickwinkeln: Predigt nach der Buße, Buße nach der Predigt und dem abschließenden Erbarmen nach der Buße. Und jetzt steht noch an, wie sich Jona über Gottes Handeln freut oder auch nicht. Aber hier gilt wieder, Fortsetzung folgt, und für heute ein Amen.